Working Draft on Tour.
Willkommen beim Working Draft Podcast. Wir sind hier heute bei Mittwald, bei der Head in the Cloud 2026. Und wie letztes Jahr haben wir uns überlegt, dass wir ein paar der schönen Vorträge uns rauspicken und die entsprechenden SpeakerInnen interviewen möchten. Und einer der Vorträge war von dir, Torben.
Hallo.
Ja, du hast im Prinzip so die Geschichte erzählt, die ihr von einer Mal oder ja, von einer Malware oder einer Ransomware,
genau,
angegriffen wurde als Unternehmen und wie ihr euch da wieder sozusagen befreit habt, damals genau, mit euren Learnings. Und darüber sprechen wir jetzt mit dir.
Genau. Gerne. Vielleicht
magst du mal kurz sagen, wer du bist und was du machst.
Mein Name ist Torben Malwitz. Ich bin der CTO von günstiger.de, bin jetzt 18 Jahre im Unternehmen und war zu dem Zeitpunkt natürlich in dem Vorfall sehr stark involviert in allen Aspekten, was es da widerfahren ist.
Ja.
Was ist denn passiert?
Das war Ende April, 23. April 2025. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, da rief unser Sysadmin mich an und sagte, oh mein Gott, das Schlimmste, was dir vorstellen kannst, passiert. Unsere Systeme würden verschlüsselt worden. Und da hat sich dann auch herausgestellt, dass es wirklich so war. Alle Clients sind verschlüsselt. Unsere Rechner, die im Hamburger Rechenzentrum waren, waren verschlüsselt. Daten sind scheinbar auch gestohlen gewesen. In jedem Ort, da fanden wir eine Datei. You're blocked, und hier ist eine Tor-Webadresse, eine Darknet-Adresse, wo ihr weiter was finden könnt und so weiter. Und wir hatten Glück, unsere Plattform und UI-Layer, also die Webseite war nicht betroffen, das ist jetzt wieder nie offline, aber unsere Systeme waren halt dann betroffen.
Du hast gerade gesagt, du bist ja CTO von günstiger.de, genau, ihr seid so eine Preisvergleichsplattform. Da seid ihr natürlich, jeder Tag Ausfall ist natürlich
auf jeden Fall
richtig schlimm. Ja. Ne? Aber du hast gerade gesagt, ne, das hast du im Vortrag auch gezeigt, dass sozusagen die Webseite, dass die sozusagen ohne Datenupdate einfach erstmal weiterlief,
genau,
während sozusagen im Hintergrund, hinter den Kulissen alles erstmal zusammengeklappt ist.
Ja. Stellenweise haben wir unsere Systeme dann selber deaktiviert. Wir sind auch teilweise eine Agentur, die für unsere Händler, für unsere Kunden Google Product Listing Ads macht. Das sind Sachen, die hat zeitweise pausiert. Für großvolumige Kunden nachher mit Bypass-Systemen wieder schneller aktiviert und so weiter, dass der Ausfall minimiert werden konnte, bis wir dann das Komplettsystem wiederhergestellt hatten.
Ja. Was du auch erzählt hattest, ist, dass diese Ransomware, die läuft unter dem Begriff was ist Krilling?
Killeen.
Genau, ja. Und das ist aber im Grunde ein System, das schlüsselfertig angeboten wird für Leute, die damit sozusagen, ja, Ransomware-Angriffe fahren gegen Unternehmen, richtig?
Das ist wirklich Ransom as a Service, so wird es auch genannt. Das heißt, du kennst jeder, theoretisch kann es Hans-Jürgen von nebenan gewesen sein, der uns angegriffen hat. Keine Ahnung, weil du mietest Killeen mit einer Schwachstelle oder einem Zugang oder was auch immer du hast und sagst, ihr greift für mich an, und die machen so ein RefShare-Prinzip. Das heißt, sollte Lösegeld fließen, wird dieser Teil dann an Killeen ausgezahlt, der Teil geht an den ursprünglichen und so weiter. Und damit arbeiten, ich weiß nicht, ob so ein Upfront von denjenigen zu zahlen ist, von den Affiliates, also wirklich, die Namen und solche Begriffe werden dort auch komplett verwendet.
Das ist im Prinzip eine eigene Industrie, aber die sich...
Es ist nicht so eine Industrie, es ist eine Industrie und es ist eine Firma. Das heißt, du hantierst mit einer Firma, die Firmenstrukturen hat. Die haben Mitarbeiter, Vorgesetzte, Hierarchien, Abteilungen. Es ist wirklich eine andere Firma. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Und so muss man auch, man muss das Thema, wir sind Opfer eines Verbrechens, mal kurzzeitig ausklammern und wie mit Firmen, wie so eine andere Firma oder Dienstleister redet, reden und denken. Ansonsten wird man, glaube ich, paranoid irgendwann.
Ja. Wie habt ihr das denn dann gemacht? Also seid ihr denn auf die Leute, die Angreifer sind, zugegangen?
Auf der Webseite, wo die Erpressersumme steht, ist ein Chatfenster. Und dann super kann man easy. Mit denen einfach...
Convenient.
Absolut. Es ist auch so, das Chatfenster, wenn man die Seite aufmacht, kam sofort eine Nachricht vom Support. How can I help you? Es ist wirklich ein Chat mit einer anderen Firma. Wie ein Chatfenster auf der Firmenseite auf, wie kann ich dir helfen? Genauso war das da auch im Prinzip. Und da hast du ein Chatfenster, wo du dann im Tor-Web, also Darknet, mit den Leuten chatten kannst.
Und ist das auch der Weg, den ihr dann eingeschlagen habt?
Ja, wir haben es nicht selber gemacht. Wir haben, also das kann ich auch nur jedem raten, wenn jemand so etwas passiert, holt euch Hilfe. Es gibt Spezialisten dafür, die damit gewohnt sind, umzugehen. Incident Response Team, BSI-zertifizierte Teams und so weiter, haben wir an Tag 1 direkt gemacht für Forensik und allen Bereiche. Und die haben für uns auch die Verhandlungen übernommen, weil ich würde auch jedem raten, holt euch jemanden, der das für euch macht. Ihr seid selber seid emotional viel zu sehr involviert, als dass ihr mit den Leuten reden solltet. Mhm. Das wird nicht das beste Ergebnis geben, wenn man es selber macht.
Okay, das war also so auch deine Gefühlssituation in dem Punkt. Erstmal, wow, die greifen ja in Anführungsstrichen mein Baby oder mein Produkt an.
Natürlich.
Und jetzt muss ich mich da auf einmal irgendwie mit Verhandlungen auseinandersetzen. Das ist ja gar nicht irgendwie der Day-Job, ne? Ja,
im Prinzip prasselt so viel gleichzeitig auf dich ein, dass es schwierig ist, da... Es ist so viel gleichzeitig, es ist überhaupt schwierig, an einem Punkt zu bleiben und einen Gedanken klar zu fassen. Also ich habe von 8 Uhr morgens und mein letztes Telefonat habe ich um 12 Uhr nachts noch geführt am ersten Tag. Das mit einem Kollegen in Indien, bei dem wahrscheinlich dann schon 4 Uhr nachts gewesen ist, aber der wollte noch ein Update. Also man ist dann kontinuierlich dabei, mit Leuten zu reden, Sachen zu machen und so weiter. Man lernt sehr viel, sehr schnell, sehr viele neue Leute kennen.
Naja, und habt ihr denn dafür schon so Response-Pläne vorab ausgearbeitet? Oder wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt Fachpersonal einzuschalten, denke ich mir?
Also das war etwas, was mir relativ schnell klar war. Es war auch nochmal ein Hinweis, also das Erste, was wir gemacht haben, ist es der Polizei zu melden, also zur Anzeige zu bringen. Das haben wir auch an Tag 1 gemacht und auch bei der Datenschutzbehörde zu melden. Und beim Telefonat mit der Cybercrime Unit Hamburg war auch der Hinweis darauf, dass es solche Leute gibt und dass, wenn wir Hilfe brauchen, wir uns an die wenden wollten, dann war uns auch klar, wir brauchen da jemanden und haben praktisch sofort an dem Tag, ich glaube um 4 oder 5 Uhr abends, dann gesagt, wir brauchen jemanden, haben da angerufen und um 6 Uhr abends saßen drei Leute von denen bei uns im Konferenzraum mit Rechnern und haben bis Mitternacht mit uns forensische Daten analysiert, gesichert und Backups gemacht und Berichte erstellt und waren auch die nächsten Tage für uns als Hilfe und Ansprechpartner auf verschiedenen Ebenen. Die haben Incident Response, die hatten Forensik, die haben die Verhandlungen geführt, Beratung. Du kriegst halt ein gutes Vergehen.
Die haben wahrscheinlich viel sozusagen Struktur reingebracht in diese, sagen wir mal, etwas da. Soll man sagen, man ist ja so ein bisschen, erstmal steht ja mit heruntergelassenen Hosen da und weiß gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Ne? Ich glaub,
Also die kosten natürlich auch Geld.
Ich glaube, der ganze Vorfall war ja schon teuer. Ne?
Ja, ja.
Da kann man gleich
nochmal. Und dann nochmal zu sagen, ich hole mir noch jemanden, der auch nochmal viel Geld kostet, ist auch so eine Sache. Uns war klar, wir brauchen das aber. Und meine persönliche Meinung ist auch, die haben uns am Ende Geld gespart gegenüber, wenn wir sie nicht gehabt hätten. Obwohl sie auch natürlich abends 3 Leute, Überstunden, sofortige Verfügbarkeit, telefonischer Erreichbarkeit 24/7, wenn irgendwas ist. Das ist auch nicht günstig, ist auch klar, bei den Leistungen, die sie bringen.
Ja.
Aber ich würde es nie anders machen.
Ja. Und hattet ihr denn diesen Augenblick, wo ihr noch überlegt habt, ob ihr da versucht, irgendwie ohne Lösegeld zu zahlen, eure Systeme wieder an den Start bekommt? Oder war das relativ schnell klar, dass ihr im Grunde, dass das der, sagen wir mal, der Weg des geringsten Schadens ist, dass ihr dann
bezahlt. Also, es ist so, wenn man einmal den Gedanken, es sind Verbrecher, wir sind Opfer eines Verbrechens, zur Seite schiebt und das als Business-Entscheidung betrachtet, und das haben wir dann gemacht in dem Moment, wo der Abstand mit durch die Firma dann auch nochmal geholfen hat, dann überlegt man einfach nur, was kostet mehr Geld und nimmt die Entscheidung. Und bei uns war die Entscheidung, dass wir gezahlt haben, weil es vom Business her die schnellere Methode war, wieder da zu sein, wieder alles wieder herzustellen. Es hätte auch ohne geklappt, gar keine Frage. Es war aber das Schnellere und gerade bei uns im Preisvergleichssegment bestimmte Prozesse schneller wieder da zu haben, bestimmte Dinge schneller wieder herzustellen, hat auch was mit Vertrauensverlust und Vertrauensbildung bei unseren Kunden zu tun.
Ja.
Und das war ein Faktor, den wir nicht unterschätzen wollten. Also es war eine reine Business-Entscheidung, es zu tun.
Ja. Und du hast ja gerade erzählt, also wie diese Firma im Grunde, wie, also nur, wenn man eben diesen kriminellen Aspekt ausklammert, im Grunde wie eine normale Servicefirma auftritt, ne? Und du hast in deinem Vortrag auch erzählt, ihr habt dann die entsprechende Entschlüsselungssoftware bekommen, um alles wieder entschlüsseln zu können. Und das hat dann hier und da irgendwie nicht geklappt. Dann konntet ihr euch dann wieder an den Support von denen wenden. Und dann haben die gesagt, ja, dann schickt doch nochmal die Datei. Wir gucken uns das an und schicken euch dann nochmal die passende Entschlüsselung zurück. Also das war, hat schon ein bisschen zum Schmunzeln.
Ist auf jeden Fall, muss halt wirklich die Gedanken teilweise beiseite schieben und man muss diese Leute betrachten als eine Firma, die ihre Leistung, das Verschlüsseln deines Systems bereits erbracht haben und jetzt bezahlt werden wollen und dafür dir aber noch Dienstleistungen anbieten. Auf dieser Ebene musst du denken und dann geht das auch und so weiter. Aber ja, wir haben wirklich Support von denen noch bekommen, weil die Verschlüsselung geklemmt hat an einer Stelle und dann sagst du, gibt es noch eine Datei, wir haben. Wie gibst du aber so eine Datei? Du guckst dir irgendwelche dubiosen File-Hoster an, wo du Sachen hochladen kannst und machst solche Geschichten halt, damit du die Datei hochladen kannst. Weil du kannst ja jetzt nicht einfach, kriegst ja nicht einen FTP-Server, wo du was hochladen kannst.
Die wollen ja auch nicht gefunden
genau, werden. Genau, das ist ja auch noch so eine Sache. Und da, wie machen wir das? Wie geht das alles und so weiter? Und das war dann auch so ein bisschen, wie lösen wir das Ganze? Mhm. Aber ja, Support haben wir bekommen. Und das hat dann auch nochmal geholfen, dann an bestimmte Sachen schneller ranzukommen oder.
Was halt auch, du hast ja auch unter anderem die Frage gestellt bekommen aus dem Publikum. Also, woher wisst ihr, dass, wenn ihr dann bezahlt, ihr auch wirklich die passenden Tools zum Entschlüsseln bekommt? Du hast halt gesagt, das sind Firmen, die zwar kriminelle Dinge tun, aber die trotzdem einen Ruf zu verlieren haben.
Oh ja.
Die möchten eben nicht, dass sich irgendwie rumspricht, dass eine Firma wie ihr vielleicht bezahlt hat und dann trotzdem nicht die Dateien entschlüsseln konnte, weil dann das nächste Mal sie eben das Geld sowieso nicht mehr bekommen. Ne?
Genau. Dieses gesamte Geschäftsmodell, auch wenn es kriminelles Geschäftsmodell, aber es ist ein Geschäftsmodell, beruht auf dem Vertrauen, dass wenn man zahlt, man auch das bekommt, wofür man bezahlt hat. Sonst würde niemand mehr bezahlen. Also müssen sie auf dem Faktor arbeiten und damit hat man auch ein gewisses Druckmittel. Also man hat mehrere Druckmittel gegenüber diesen Erpressern in der Hand. Das eine ist, wenn man gezahlt hat, müssen sie auch liefern, was sie versprochen haben. Ansonsten ist es schlecht für die Zukunft für sie. Und sie machen alle zukünftigen Zahlungen für sich kaputt. Und sie wollen ja noch mehr als nur eine Firma erpressen. Und das andere ist, das Druckmittel, was man hat, ist die Summe. Das heißt, die Summe, die sie am Anfang fordern, ist nicht die Summe, die man dann wahrscheinlich zahlen kann. Weil sie haben ja bereits die Arbeit, das Verschlüsseln der Systeme, den Angriff erledigt. Und das schlechteste Ergebnis für sie wäre, wenn gar nichts gezahlt wird. Also hat man sehr viel Diskussion über Rabatte und so weiter zur Hand. Und dafür auch wieder eine externe Firma, die die Verhandlung führen kann, die drücken den Preis nochmal. Also ich glaube, das heißt, sie werden 40-60% des Originalsumme ist sogar ein Standardding. Wir lagen genau in der Mitte wir haben sie um 50% drücken können. Dann war aber auch langsam schwierig und irgendwann wird es die Verhandlung ja auch mal werden. Es zieht sich über mehrere Tage mit Gegenangebot, Angebot, Chat und so weiter. Und ich war ganz froh, dass wir das nicht machen mussten.
Ja, klar, wenn da Profis da dran sind, die das halt vor allem kühlen Kopfes machen können und das schon oft erlebt haben. Ne? Aber dann jetzt mal die wichtige Frage, möchtest du das sagen? Kannst du das sagen, wie viel da gefordert wurde?
Das, was ich sagen kann, ist, dass die finale Zahl, die wir gezahlt haben, im niedrigen sechsstelligen Bereich lag.
Okay. Für eine Größe der Firma?
Ich hatte, bevor ich geguckt habe, was die ursprüngliche Forderung ist und so weiter, hätte ich mit wesentlich mehr gerechnet. Mhm. Und gerade wenn es die Zahl ist, ja, sie ist groß, aber im Geschäftssinne, mit Umsatzzahlen gerechnet und so weiter,
ja,
ist es eine Zahl, wo man dann anfängt, wirklich drüber nachzudenken, hey, das ist echt eine valide Option, da zu zahlen, um Geschwindigkeit zu bekommen.
Das ist wahrscheinlich auch das Ziel, ne? Die
genau.
Wissen ja, jeder Tag Downtime für euch bedeutet halt ein hoher Druck.
Die werden genau wissen, wie die Geschäftszahlen der Firmen sind, die die Angriffe haben. Und die werden die Forderungen anhand der Daten, die sie da tun, was verschlüsselt ist, und an der Geschäftszahl der Firma auch hin. Die werden nicht von einer Firma wie uns 30, 40 Millionen fordern, weil sie wissen, dass wir sowieso nicht zahlen können und dann auch nicht zahlen würden. Das heißt, sie müssen ja eine Zahl fordern, die auch im plausiblen Bereich liegt.
Was sind denn jetzt die Learnings für euch daraus? Was habt ihr danach gemacht, damit sowas hoffentlich nicht nochmal passiert?
So ein Ausfall kann auch nützlich sein im Sinne von, wir hatten gar kein System mehr, kein Bürosystem. Das heißt, wir konnten wirklich dahergehen und sagen, wir setzen es einmal komplett frisch neu auf. Wir haben Security anders gemacht natürlich. Wir haben die Domänen anders gearbeitet. Wir haben geupgradet. Wir waren vorher schon für Office-Pakete und E-Mail auf Office 365, sind dort auf die Business Premium-Lizenz dann gegangen, haben Clients sind komplett umgestiegen auf Laptop-Nutzung für die User, sind umgestiegen auf Intunes, Microsoft Intune gesteuerte Geräte, das heißt komplettes Hardware-Management über Microsoft Intune, über Entra-ID, haben mit lokalen Administratoren gearbeitet. Also, da du ja kein System mehr hast, kannst du alle Best Practices, die es so draußen gibt, einmal umsetzen und mitnehmen. Du musst immer ein bisschen abwägen noch, weil alles, was Sicherheit ist, geht gegen Komfort. Das heißt, wie viel kann man machen? Und das sind Sachen, die wir dann einfach gemacht haben. Multifaktor-Authentifizierung, Netlicht einführen. Und nicht nur für zentrale Systeme, sondern für alles. Also verschiedene Sachen haben wir einfach gemacht, um die wahrscheinlichen Einfallstore alle auszusperren in Zukunft.
Und habt ihr euch, also häufig macht man ja so im Postmortem und dann kommt irgendwie hier neue Guidelines, wie wir jetzt zu so einem Incident in Zukunft responden wollen. Habt ihr sowas auch nochmal festgelegt oder wart ihr da eigentlich schon gut aufgestellt?
Nein, also das, was wir gerade machen und auch aktiv weitertreiben, ist schnellere Reaktion testen innerhalb der Teams. Das, was ich weiß nicht, ob es diese Woche passiert oder nächste Woche, wird es wahrscheinlich unser Team in Indien treffen, wo dort der Vorgesetzte morgens reinkommt und sagt, so, wir machen jetzt ein Planspiel, die und die Webseite ist down, AWS Frankfurt ist tot, ihr müsst nur mit Backups und eure Dokumentation diese Webseite jetzt innerhalb kürzester Zeit auf Backup in Irland umschalten. Also solche Spielchen.
Cool.
Also wir haben 4 Webseiten in Deutschland und dann können wir eine kleinere davon nehmen und sagen, mit der macht ihr das jetzt und wir probieren mal, was passiert. Solche Planspiele machen wir jetzt öfter mal.
Aber das macht doch auch den Leuten voll viel Spaß.
Auf jeden Fall.
Oder?
Und wir werden das wahrscheinlich irgendwann noch mal gucken, ob wir es dieses Jahr im Sommerloch größer machen, im Sinne von, wir machen es innerhalb der Teams, wir wollen aber auch mit mehreren Teams machen, weil wichtig ist, also wir haben ja eine indische Tochterfirma, wir haben Entwickler in Hamburg, da muss die Kommunikation passen. Die müssen wissen, wer ist auf der anderen Seite, wie funktioniert die Kommunikation über Teams-Kanäle, dass die Leute wissen, wie man dann auch kommuniziert, was für Informationen muss sie teilen, wo fließt sie zu langsam, wo zu schnell, dass wir das alles einfach mal geübt haben, um im Notfall, und das kann ja mehr sein als so ein Ransom-Vorfall, umschalten zu können. Also ich habe es in meiner Karriere auch schon mal erlebt, dass eine Verfügbarkeitszone in Frankfurt mal für eine Zeit weggebrochen ist bei AWS. Auch wenn das passiert, muss man umschalten führen, weil so gut AWS ist, gegen einen Bagger, der ein Kabel durchhaut, können auch die nichts machen.
Nee, das stimmt. Ja. Und ansonsten kann man auf jeden Fall auch noch festhalten, dass ihr von Quilin nicht nochmal angegriffen werdet, weil das ist ja auch Teil sozusagen der Lösegeldzahlung, dass man dann verschont wird in Zukunft.
Teil des Versprechens.
Ja, genau. Aber gibt ja noch genug andere.
Genau, deshalb System sich man. Viele denken ja auch, jetzt habt ihr gezahlt, jetzt seid ihr ja sofort wieder da, ihr könnt doch einfach nur den Schlüssel wieder anschalten. Nee, man muss ja ein sauberes System haben, das heißt, da ist noch ganz viel Arbeit drin. Wir haben halt wirklich ein cleanes System gebaut, wo ins cleane System nichts rein durfte, was nicht frisch installiert worden ist.
Nichts Kompromittiertes.
Genau.
Ja. Aber potenziell kompromittiert. Also ich finde die Learnings ganz toll. Erstmal so einen Einblick zu bekommen, wie läuft sowas eigentlich ab, ne? Sich klar zu werden, dass diese Professionalität halt auf der anderen Seite genauso da ist wie bei einem selbst und die einem, in Anführungsstrichen, zwar irgendwie auch nichts Böses wollen. Ja, sie wollen einfach nur ihre Art von Job machen. Und wenn man das so betrachtet, die Expertinnen und Experten dazu zieht, ne, dann hat man auch Chancen, das eigene Business nochmal auf eine neue Beine zu stellen.
Du sprichst ja, du chattest ja auch mit einem Support-Mitarbeiter. Der verhandelt mit dir, wenn die Sprünge zu groß werden, kommt auch sowas wie, ich muss mal meinen Vorgesetzten fragen und so weiter. Also die haben auch Reporting-Lines sich, die sie einhalten müssen für bestimmte Sachen. Oder sagen, das ist ein Angebot, ja, jetzt muss ich mal mit Leuten reden, ob wir es annehmen dürfen und so weiter. Das geht da ja auch hin und her.
Wow, ach, super spannend.
Ja. Tolle Geschichte, auf jeden Fall. Sehr cool, dass du...
Ich wünsche es trotzdem niemandem, dass es erlebt.
Nee, klar. Aber deswegen aber ist es ja, weil es passiert ja jetzt nicht so vielen. Und wenn es Leuten passiert, finde ich, dann hört man auch nicht immer so viel darüber. Genau. Deswegen fand ich das echt toll, dass du...
Also ein Learning für mich ist auch, alle sagen, wir sind sicher, wir können nicht und so weiter. Ich bin nicht sicher, weil, um ehrlich zu sein, glaube ich, dass keiner hundertprozentig sicher ist. Mhm. Man kann sich selber nur so uninteressant machen und so kompliziert machen, dass es leichtere Ziele gibt, damit man nicht wieder angegriffen wird. Weil dieses, ich kann nie wieder angegriffen werden, ich glaube, dieses Vertrauen, das habe ich auch nicht mehr, weil dafür gibt es zu komplizierte IT-Systeme, zu viele Angriffsvektoren oder auch einfach Fehler in Software. Wir leben in einer Welt, wo KI-Modelle nicht mehr freigegeben werden dürfen, weil sie zu schnell Schwachstellen finden. Mhm. Und diese Modelle werden auch in Zukunft von Ransomware-Schreibern benutzt werden können.
Ja, aber coole, also unangenehme, aber dennoch tolle Geschichte.
Ja.
Danke, dass du die mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns sauber zu sprechen.
Sehr gerne.
Alright, und die nächste Sendung hört ihr hier auch noch weiterhin von der Head in the Cloud bei Mittwald.
Genau.
Ciao.
Tschüss. Ciao.